Ja, es ist ja Weihnachten vor der Tür. Ich habe so gedacht, das Lied, das ja überall klingt, süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit. Und dann geht es ja in einem Vers, und wenn die Glocken verklingen, leis sie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilet er nieder, hernieder zur Erd. Da habe ich gesagt, sowas theologisch Verwerfliches, Magendruck verursachendes. Eine totale Irreführung und Irrlehre, verpackt in einer schnulzigen, zu Herzen gehenden, tränenrührenden Melodie. Ja. Also der Jesus sitzt, den ganze Jahr sitzt er da oben, hockt da auf seinem Thron und dann Weihnachten läuten wir Glocken, dann singen wir auch noch zärtlich dazu und dann tut er sich schnell vom Himmel schwingen. Und dann düst er wieder ab oder nachdem er beim Weihnachtsessen sowieso nicht dabei sein konnte, weil alle so beschäftigt waren. Also ihr merkt, es wird so viel theologisch, so viel Unsinn gesungen, der theologischer Unsinn ist. Okay. Der Messias, der erwartete Messias, ist natürlich längst gekommen. Ist klar, der Messias ist da und er ist immer gegenwärtig. Also er hat sich mal vor über 2000 Jahren vom Himmel geschwungen, wenn du das so willst. Aber seitdem ist er hier gegenwärtig auf der Erde als wahrer Mensch und wahrer Gott. Unser Monatsspruch lautet ja, der Engel sagte zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen, Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Sohn Gottes genannt werden. Er ist Sohn Gottes. Über den kommenden Messias gibt es natürlich, oder der da angekündigt wurde im Alten Testament, gibt es haufenweise Hinweise. Im Alten Testament wird also ganz klar gelehrt, dass der Messias kommen wird. Dutzendmal lesen wir Verheißungen wie, siehe, dein König kommt zu dir, oder Gott der Herr, er kommt, oder bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, oder einem Propheten wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir. Er wird der Nächste, der Gleichgestellte sein mit dem Herrn, mit Jahwe. Ist klar, weil Jesus Gott ist. Daniel weissagte das Kommen des Messiasprinzen, ein Gesalbter, ein Fürst, der kommen wird zu seiner bestimmten Zeit. Jesaja weissagte vom Reis aus dem Stamm Isai, also dieser Spross, der aus dem Stamm Isai kommt. Jesaja sagt, der Herr wird kommen, auf ihn wird all unsere Sünde und all unsere Krankheit geworfen. Propheten und Weisen der damaligen Zeit sprachen oft von der Zukunft in der Form, dass sie sagten, das Ersehnte aller Nationen wird kommen und viele, viele Bibelstellen mehr. Ich möchte heute Abend doch herausgreifen aus der Fülle von den Ankündigungen des Messias, möchte ich herausgreifen, eine Linie durchgehen bis zu seinem Kommen. Wir wissen in der Bibel ganz am Anfang, dass Gott den Menschen schuf und ihn in den Garten setzte. Mann und Frau schuf er sie. Und dann wissen wir, kam der Sündenfall und sie wurden aus dem Garten Eden hinaus befördert, getrieben. Der Teufel hatte sie verführt. Der hatte gesagt, hier, Gott will euch nur was vorenthalten, denn wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr super clever schlau sein. Und das weiß Gott. Und er hat Angst, dass er Konkurrenz kriegt, weil er kann nicht so viele Schlaue um sich ertragen, weil er will allein schlau sein. Er hat die Menschen belogen. Aber Eva, heißt es, sagte, ja, klingt gut für mich. Mann Adam dackelte hinterher und aß auch. Und beide fingen sie an zu sterben. Der hebräische Grundtext sagt, an dem Tag, wenn du von dem Baum isst, dann wirst du sterbend sterben. Also ein Prozess des Todes wird eingeleitet. Die Herrlichkeit, in die sie gekleidet waren, die verloren sie sofort. Gottes Gegenwart war verschwunden. Aber jetzt leitete auch ein Todesprozess ein. Bei uns geht das schneller. Bei Adam dauerte das Sterben über 900 Jahre. Über 900 Jahre. Du musst dir vorstellen, Adam lebte bis kurz vor der Sintflut. Das heißt, über Jahrhunderte konnte er weitererzählen und weitererzählen und weitererzählen, wie das was alles gewesen ist und was er und Eva damals verbockt haben. Als sie dann gesündigt haben und dann Gott zu ihnen kommt, dann wird die erste Verheißung auf einen Messias gebracht. 1. Mose 3,15 heißt es, Gott sagt zu der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also die Eva dachte, jetzt werde ich mit Adam einen Sohn kriegen, weil mein Same, wir sind zwar auf Satan reingefallen, er hat uns belogen, er hat uns betrogen, das haben wir jetzt leider zu spät festgestellt, aber Gott hat gesagt, der Same, der aus Eva kommt, der Nachkomme, der aus Eva kommt, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und du kannst eins wissen, Adam und Eva hatten nur einen Wunsch, nur eine Sehnsucht, so schnell wie möglich zurück nach Eden. So schnell wie möglich wieder in das Paradies. So schnell wie möglich wieder in den ursprünglichen Zustand. Und ich glaube, Adam und Eva waren sehr emsig darum bemüht, ein Nachkommen zu kriegen. Denn sie sagten sich, das muss schnell gehen, damit unser Dilemma schnell beendet wird. Und sie haben das gehofft, sie haben gehofft, ihr erstes Kind, der Kain, der würde dieserjenige sein, der Schlange den Kopf zertritt. In 1. Mose 4,1 sagt Eva dann auch, und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie, also die Eva, sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht. Mit dem Herrn steht bei uns leider. Mit dem Herrn. Im Hebräischen steht etwas ganz anderes. Ich habe einen Mann hervorgebracht, den Herrn. So, ich habe jetzt den Samen hervorgebracht. Ich habe jetzt den hervorgebracht, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber sie irrte sich, es mussten ein paar tausend Jahre vergehen, bis dann der Messias kam. Aber ich habe einen Mann erworben, den Herrn. Nicht mit dem Herrn, wie es in unserer Übersetzung steht, unser Rabbi, hebräisch Rabbi, im theologischen Seminar sagte, leider ist das so falsch übersetzt wie manche andere Dinge auch. Ich habe einen Mann erworben, hervorgebracht, den Herrn. Und sie hat gedacht, diesen Kain, den werden wir jetzt aufpäppeln. Und sie haben natürlich auch viele andere Kinder gehabt, den Abel. Und dann heißt es, und sie zeugten viele Söhne und Töchter. Viele Söhne und Töchter. Leute sagen, okay, nachdem der Kain also seinen Bruder Abel erschlagen hatte, dann heißt es, er zog in ein fernes Land und er erkannte seine Frau. Wieso hat er dann da auf einmal so weit weg eine Frau gefunden? Also gab es doch andere Menschen. Erstmal steht es nicht, dass er dort die Frau fand, sondern es steht, dass sie dort schwanger wurde von ihm. Also wann Kain jetzt eine Frau genommen hat, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, am Anfang haben die Nachkommen von Adam und Eva natürlich untereinander geheiratet. Da haben Bruder und Schwester miteinander geheiratet. Dann haben vielleicht Onkel und Neffe oder Tante und Neffe, was weiß ich, geheiratet. Also das war Verwandtschaft untereinander. Und dann heißt es, sagt die Bibel, die Menschen fingen sich an zu mehren auf der Erde. Und dann kommt der Punkt, wo Gott sagt, damit keine Missbildungen, keine Fehlbildungen kommen, ab jetzt dürfen nahe Verwandte nicht mehr heiraten. Da hat Gott dann diesen Regel vorgeschoben, per Gesetz, so müssen wir es einfach sagen, ja. Um den Menschen zu schützen, damit da keine Fehlbildungen und dergleichen kommen. So, das war einfach zum Schutz der Menschheit. Wir müssen ja sehen, der Adam wurde ja sehr, sehr alt. Wenn er über 900 Jahre alt wurde, dann müssen wir schauen, auch sie lebten ja in einem ganz anderen, in einem anderen Zustand. In der Bibel steht geschrieben, dass es zum Beispiel nicht regnete. Deshalb, als Noah dann später gesagt bekommt, bau eine Arche, es wird 40 Tage regnen. Da haben die Leute natürlich alle gesagt, der spinnt, der Mann ist bekloppt. Ihr seht, diese Religiösen, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Denn es hatte noch nie geregnet. Richtig, weil bis zur Sintflut wurde die Erde benetzt durch einen feuchten Tau und durch Nebel und so weiter. Weil die Schrift sagt eindeutig, wie was passierte, als die Erde am Anfang in Wasser eingehüllt war und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, brütete, vibrierte über dem Wasser und Gott dann die Erde jetzt wieder herstellte, die es ja schon lange gab, die wahrscheinlich schon ein paar Milliarden Jahre alt sein wird. Und man weiß auch nicht, wie lange sie da vor sich hingedümpelt hat in diesem Zustand des Chaos. Denn in dieses Chaos war sie geraten durch den Sturz Satans. So, als jetzt diese Erde wiederhergestellt wurde, dann sagte Gott, das Wasser, es bilde sich eine Scheidewand im Wasser. Also Gott ging um die ganze Erdkugel rum, einmal mit seiner Hand, hat gemacht, einmal rundherum. Und er sagt, das, was oberhalb meiner Handfläche wird, sage ich mal so, das geht jetzt nach oben. Und dann gingen diese ganzen Wassermassen, die gingen hoch also von der Erde entfernt. Und der Rest des Wassers, der auf der Erde blieb, der sagt, und das sammle sich jetzt in den Vertiefungen und es bilden sich Meere. Und dann heißt es, und Gott nannte diese Schicht zwischen dem Wasser oben und zwischen der Erde, diese Schicht nannte er Himmel. Und jetzt kannst du dir vorstellen, da waren keine direkten Sonneneinwirkungen und Einstrahlung, all diese Bereiche. Die Menschen wurden zu der Zeit doch ganz schön alt. Mit der Sintflut, da heißt es dann auch, wie der Regen aussah, dass diese Wassermassen von oben, heißt es, stürzten wieder runter alle und die Quellen von unten kamen wieder hoch und die ganze Erde war wieder in dem Zustand, bevor Gott sie eben nach dem Chaos von Satan damals wiederhergestellt hatte. Und so erklärt es uns die Schrift. Ich habe einen Mann erworben, den Herrn. Aber es kam nicht. Er wurde der erste Mörder, der auf dieser Erde gelebt hat. Aber es gibt dann immer wieder Hinweise, wo andere in die Zukunft schauen. Und ich sagte, ich will ja nur ein paar Stichpunkte herausnehmen. In 4. Mose 24, 17, da sehen wir zum Beispiel, dass der Biliam dort sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. 4. Mose 24, 17, Bilja. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Also das heißt, er ist noch in ferner Zukunft. Er sagt also ganz klar dort in seiner Prophezeiung in 4. Mose, das kommt noch. Wir wissen, dass auch der Hiob ja eine Offenbarung von Gott hatte. Hiob hat etwa zur Zeit der Patriarchen gelebt, Abraham und so weiter. Hiob zum Beispiel hat gesagt, bisher hatte ich immer nur vom Hörensagen von Gott vernommen. Durch Leute, die es erzählt hatten, durch die mündliche Überlieferung. Aber ich hatte niemals eine persönliche Gotteserfahrung. Und dann sagt Hiob, nachdem er in diesem ganzen Schlamassel da war, wo so viel Leid und Chaos über ihn reinbrach. Übrigens dauerte diese Zeit der Not, in der Hiob steckte, sie dauerte ganze 9 Monate. Es war also nicht, dass er ein jahrzehntelang geplagter Mann war. Es waren 9 Monate in dieser Zeit, ereigneten sich diese Dinge und er bekam hinterher doppelt zurück, sogar die schönsten Töchter und so weiter und so fort. Da hätte bestimmt jeder junge Mann seine Augen klappern lassen. Und Hiob sagt, ich habe nur vom Hörensagen vernommen. Und jetzt, da hat er eine Begegnung mit Gott. Und auf einmal sieht er sogar bis hin zum Messias. Und er sagt, ich weiß, mein Retter, mein Erlöser lebt. Und jetzt weiß ich, meine Augen werden ihn sehen. Also wir sehen immer wieder so diese Lichtblicke, diese Ausblicke in die Zukunft. Also 4. Mose, den Milial hatten. Dann kommt Mose in 5. Mose 18, Verse 15 bis 19 und er sagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, indem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Sie hatten also Angst vor dieser Erscheinung Gottes. Da sprach der Herr zu mir: Sie haben recht getan mit dem, was Sie geredet haben. Einem Propheten wie dich, also Mose hatte gerade prophezeit, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Jetzt sagt Gott, du hast es recht, einen Propheten wie dich werde ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. An was erinnert uns das? An Jesus? Jesus hat gesagt, ich rede nur, was ich den Vater reden höre. Und ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Also Gott sagt hier, bestätigt die Prophezeiung des Mose und sagt, ja, es wird einer kommen, ein Prophet wird auferstehen und er wird nur das reden, was ich ihm sage und nicht seine eigene Verkündigung haben. Und es wird geschehen, Vers 19, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, oder der Mensch, die er, das heißt dieser Prophet, in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Jetzt ist Petrus in seiner Predigt in der Apostelgeschichte da und greift diesen Bereich auf, um die Juden in seiner Predigt zu überzeugen, um sie zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist. Und er sagt in Apostelgeschichte 3, 22 bis 23, Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Also wir sehen, Petrus geht her und sagt die Prophezeiung und er zeigt dann, dass dieser Prophet Jesus ist. Jesus ist dieser Prophet. Jetzt sagen die Leute, also ist er denn doch nicht der Erlöser? Doch, wie wir es gerade auch oder auch auf dem Vers hier rückwärts haben, er ist auch Sohn Gottes. Aber Jesus war nicht nur Prophet, sondern die Bibel sagt, Jesus ist Prophet, er ist Apostel, er ist der gute Hirte, Pastor, ist der Pastor, er ist der Evangelist und er ist auch der Lehrer. Wo ein Mensch als eine Dienstgabe ist, sagt ein Mensch, ein Apostel ist, der andere ist ein Lehrer, der andere ist ein Evangelist, der andere ist ein Pastor und der andere ein Prophet und so weiter. Bei Jesus hatte all diese Dienstgaben, waren alle komplett auf seinem Leben. Von daher wird er Sohn Gottes genannt, er wird auch König genannt, er wird Erlöser, Retter genannt, er wird Arzt genannt, weil er unsere Sünden auf sich trug. Aber er wird auch genannt Gottes Sohn, Prophet und Hirte und Lehrer und Evangelist. Er ist alles, er komplettiert alles und er ist der Sohn Gottes. Also er ist nicht nur Prophet, sondern das ist einen, als Sohn Gottes ist er Prophet, als Sohn Gottes ist er auch Apostel, so wie die Schrift sagt, als Sohn Gottes ist er auch Lehrer, als Sohn Gottes ist er auch der Pastor, als Sohn Gottes ist er auch der Evangelist. Er war alles. Und deshalb, wenn wir wissen wollen, wie wir dienen sollen, dann sollten wir am besten den fragen, der sich in den Dienstgaben auskennt. Und dann haben wir auch eigentlich kein Problem und uns von ihm führen lassen. So, also wir sehen im Neuen Testament die Bestätigung, dass dieser Prophet kommt und Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, dieser, was Mose prophezeit hat, das ist der Erretter und der Erlöser, Jesus Christus. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Also siehe, nicht eine Jungfrau, Jesaja 7,14, nicht eine Jungfrau, sondern die Jungfrau. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich denke, dass ich so in diesem Jahr noch mal darüber sprechen werde. Es bleibt ja nicht mehr viel, vielleicht Heiligabend, vielleicht auch Sonntag. Mal schauen, wie ist das, was ist mit diesem Stern, dem Stern von Bethlehem? Also ich werde euch zeigen, dass dieser Stern, dass das mal so geschehen wird, dass dieser Stern kommen wird. Das war in nicht-jüdischen Kulturen, also, oder sagen wir mal so, 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung wussten Sterndeuter schon, dass dieser Tag einmal kommen wird. 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. So, also wir werden das vielleicht die Tage nochmal anschauen. Da fand ich auch sehr interessant. Und wie es überhaupt zu diesem Stern, zu dieser Konstellation und so weiter gekommen ist. Aber hier ist wichtig, Es wird, und das ist auch, es ist nicht nur im jüdischen Glauben, sondern auch unter den Heiden, unter den Sterndeutern, wusste man um eine Frau, die eines Tages den Erlöser in die Welt bringen wird. Und die Magier, die da aus Persien kamen, diese Magier haben genau gesehen, jetzt erfüllt sich die Prophezeiung, als diese Konstellation geschah. Die Jungfrau wird schwanger werden. Nicht irgendeine Jungfrau, sondern eine, die Gott vorausgesehen hat, von der Gott gesagt hat, die wird meinen Sohn in die Welt bringen. Wie geschah das? Die schon länger bei uns sind, ihr wisst, wie das vonstatten ging. Jesus ist ja vor Grundlegung der Welt schon da gewesen. Denn die Bibel sagt, die ganze Welt wurde durch ihn geschaffen. Alles wurde durch ihn gemacht. Er, dessen Anfänge von den Uranfängen sind, vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt gegründet wurde, da war er schon da. Und die Bibel sagt, dass er derjenige war, der in der Schöpfung aktiv dort mit dem Vater war und alles hervorbrachte. So, dieser Jesus, von dem beschlossen wurde auch von Ewigkeit, er wird eines Tages kommen, um die Menschen zu erlösen, die sich von Gott abgewandt haben. Jetzt, als dieser Tag kam, als die Zeit nun, der Zeitpunkt erfüllt war, dass der Erlöser kommen wollte, da kam ja dieser Engel zu Maria und sagte ihr, jetzt wirst du einen Jungen bekommen. Wie passierte das? Oder den Erlöser bekommen, der Sohn Gottes genannt wird. Es war so, dass Gott der Vater, und so stelle ich mir das vor, und der Sohn, sie waren dort in der Herrlichkeit, sie waren dort im Thronsaal und sie haben darüber gesprochen, jetzt ist die Zeit. Und Gott hat vielleicht gesagt, mein Sohn, jetzt ist die Zeit. Jetzt wirst du auf die Erde gehen. Jetzt wirst du Mensch werden. Du wirst ganz klein, minimiert werden. Und du wirst durch den Heiligen Geist in die Gebärmutter der Maria hineintransportiert werden. Du wirst dort reingelegt werden. Denn es gab ja Jesus schon. Er ist ja nicht erst seit der Empfängnis von Maria da, sondern er hat die Welt geschaffen. Und so wurde dieser Jesus, er wurde klein. Und der Heilige Geist kam und er transportierte diesen kleinen Samen, diesen Jesus, der so gering wurde, er transportierte ihn in die Gebärmutter und dort wuchs er dann mit einem Körper heran, wie du und ich auch. Genauso wie ein Baby. Ein Baby, da ist ja nicht nur Fleischmasse drin oder irgendwie Materie, sondern wenn ein Mann und eine Frau ein Kind zeugen und dieses Baby in die Gebärmutter kommt, dort heran, jetzt anfängt zu wachsen, dann ist ja schon gleich der Geist des Kindes mit dabei. Weil der Mensch ist gleich, in der Gebärmutter ist er schon Geist, Seele, Körper. Und der Geist von Jesus, er wurde in die Gebärmutter der Maria gebracht und dann bildete sich darum, wie bei uns auch, bildete sich der Körper. Und Jesus wurde Menschensohn, blieb aber auch Gottes Sohn von seiner geistlichen Abstammung her, von seiner Ursprünglichkeit. Da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber das macht nichts. Wir werden es gleich lesen. Die Jungfrau, die von Gott ausersehen war, die wird schwanger werden. In Daniel 9 werden wir auch nochmal darauf hingewiesen, dass dieser Jesus kommen wird, dieser Fürst kommen wird. Daniel 9, 25 und 26. So sollst du denn oder so wirst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist eine Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Also er sagt hier, du wirst erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, Daniel kriegt ja eine Offenbarung bis ins Ende, bis in das tausendjährige Reich hinein. Die letzte Jahrwoche erfüllt sich. Wenn die Bibel sagt hier von Wochen, dann sind das im Hebräischen Heptaden. Das sind Jahrwochen. Eine Heptade besteht aus 7 Jahren. Und was hier gesagt wird, wann wird der Messias ausgerottet werden? Gott nennt ein Datum. Spätestens mit der Hinrichtung Jesu am Kreuz hätte jeder Theologe der damaligen Zeit oder Leser der Schriften der damaligen Zeit wissen können, das war jetzt der Messias, den haben wir jetzt tatsächlich hingerichtet. Weil es steht geschrieben hier, der Messias, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen, das war, wir wissen mit Nehemia, dass er von dem König die Erlaubnis bekam, Jerusalem wieder aufzubauen. Das war 445 vor Christus. Also man konnte von diesem Datum anrechnen, 7 Jahrwochen zum Bau, Wiederaufbau Jerusalems, was auch so geschah. Dann 62 weitere Heptaden oder Jahrwochen mal 7 und so. Und dann, wenn man diese Zahlen zusammenzieht, dann kam man auf den Todestag von dem Messias, von dem Erlöser. Aber das werde ich ein andermal mit euch nochmal genauer anschauen. Und nach den 62 Wochen, nach diesen 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerufen. Also 7 Wochen für den Aufbau von Jerusalem unter Nehemia. Und dann 62 Wochen, 62 mal 7, könnt ihr euch ausrechnen. Und dann, also komplett eigentlich, diese 69 Wochen, diese 69 Jahrwochen, wenn die von dem Erlass, und das war 445 vor Christus, als der Erlass erging, Jerusalem darf wieder aufgebaut werden. Und von da an konnte man genau rechnen, weil so kriegt Daniel gesagt, von diesem Jahr an und in Nehemia wird sogar der Monat und alles angegeben, wann dieses Datum ist. Und dann hätte man wissen können, okay, das ist jetzt der Erlöser. Man hätte, solange er als Messias unterwegs war, die Kranken heilte und dergleichen, hätte man das noch nicht vielleicht unbedingt wissen können, außer an den Zeichen und Wundern und den Dingen, die sich durch ihn erfüllten, was die Prophetien ja schon gesagt hatten. Denn es gibt ja auf den Messias viele Hunderte von Prophezeiungen im Alten Testament. Und Jesus erklärt ja hinterher auch seinen Jüngern und sagt, guck, das ist alles von mir und über mich geschrieben worden. Ich bin derjenige. So. Und hier, nach dieser Zeit oder nach diesem Jahr, wird dann der Messias ausgerottet werden. Also 69 von diesem Erlass an, mal 7 und dann in diese Zeit hinein. Das würde ja zu weit führen. Wir haben in der Jahreszeit, also mit unserer Zeitrechnung, da stimmen ja die Zahlen nicht ganz genau, aber das kann man ja sich ein andermal nochmal anschauen. Ist ja auch in der Literatur und sonst wo überall intensiv drüber geredet, gestritten und gearbeitet worden. Er wird kommen und er wird ausgerottet werden und er wird keine Hilfe haben. Nichts wird von ihm, er wird nichts sein. Was sagt denn Jesaja? Er sagt, er wird verspottet sein, er wird verachtet sein, er wird geschlagen werden. Und er war so entsetzlich zugerichtet, sagt Jesaja, dass man sich die Augen zuhalten, das Angesicht verbergen musste und sagt, ich kann den nicht mehr angucken, ich kann das nicht mehr sehen. So übel war er zugerichtet. Erklärt uns Jesaja. Er wird kommen, dann haben wir im Buch Micha. Micha geht her und bringt sogar die Adresse des Messias hervor. Das war bisher gar nicht gewesen. Bisher wusste man, er kommt. Man wusste hier aufgrund der Prophezeiung an Daniel, das Jahr, in dem und dem Jahr wird er hingerichtet werden. Das konnte man wissen. Und in Micha 5,1 kriegen wir das erste Mal auch den Ort genannt. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also ganz klar, sein Ursprung ist von der Urzeit, von der Anfangszeit, von allem Beginn an. So lange ist er schon da. Vom Beginn. Da gab es kein Universum, da gab es all diese Dinge nicht. Ja. Und der Ursprung, lange, lange her. Und der wird kommen. Und der Herrsch, und er sagt nochmal, du Bethlehem, du bist zu klein unter, also du bist eigentlich ein Kaff, würden wir heute sagen. Bethlehem, du bist ein Kaff, aber aus diesem Kaff wird Jesus kommen. Zu klein, um unter den Tausenden genannt zu werden, als denen, die mehr als 1000 Einwohner haben. Aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und, interessant, Matthäus 1, 21 greift auch nochmal die Prophezeiung des Alten Testaments auf, als es darum geht, die Geburt Jesu anzukündigen. und zu erklären, dass er vorhergesagt wurde. Da steht in Matthäus 1, 21 bis 23, die Jungfrau, wird einen Sohn gebären und du wirst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden, von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, also Jesaja, was wir gerade gelesen hatten, siehe, die Jungfrau, die Bestimmte, wo die Völker darauf warten, dass diese Jungfrau den Erlöser bringt, die Jungfrau, auf die man schon so ewig wartet, die wird den Erlöser bringen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Gott mit uns. Interessant ist auch Matthäus 1, 21. Und sie wird einen Sohn gebären und du wirst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Da steht von ihren Sünden. Er wird sie erretten von ihren Sünden. Das heißt apo, weg von ihren Sünden. Das heißt, du bist also bisher hier gewesen in deiner Sünde, in deiner Verkettung, in deinen Bindungen. Und jetzt rufst du Jesus an und sagst, Jesus, löse die Ketten. Und dann kommt Jesus und sagt, sei frei. Aber das Problem vieler Christen ist, sie bleiben auf demselben alten Stuhl hocken. Und hier steht geschrieben, er wird sein Volk von ihren Sünden wegretten. Er wird sagen, da wo du bisher gelebt hast, da wo du bisher gesessen hast, das was du bisher in deinem Leben gemacht hast, das ist Vergangenheit. Ich rette dich, ich vergebe dir nicht nur, ich stelle dich nicht nur wieder her, ich nehme dich auch weg von diesem Platz. Aber viele Gläubige gehen wieder hin und sagen, so, und dann setzen sie sich wieder in das Alte hin und dann sagen sie, oh, ich kann nicht verstehen, warum ist das alles noch wieder da und warum habe ich diese Dinge und ich bin ja immer noch gebunden. Das ist ganz einfach, man hat sich bekehrt, man hat Jesus aufgenommen und hat sich wieder auf seinen alten Sündenstuhl gesetzt. Aber Jesus kam, um sie apo, weg von ihren Sünden zu retten. Er sagt, du hast bisher in Furcht gesessen und du hast bei der Furcht auf dem Schoß gesessen. Ja, und Jesus sagt, das ist nicht mehr dein Platz. Ich gebe dir jetzt den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Komm, Furcht ist da, komm, ich nehme dich von deiner Furcht weg. Setz dich jetzt auf einen anderen Stuhl. Setz dich da auf den Stuhl der Freiheit, wo ich bin. Ja, da muss man natürlich erstmal sich dran gewöhnen. Man muss auch lernen, auf diesem neuen Stuhl umzugehen. Und viele Christen gehen wieder zurück. Na, ich weiß nicht so recht. Und dann setzt man sich wieder auf seinen alten Stuhl. Und man lebt wieder in seiner Furcht. Man lebt wieder in seinen Bindungen, man lebt wieder in seiner Minderwertigkeit. Jesus sagt, ich hole dich von der Minderwertigkeit raus, weg von deiner Minderwertigkeit. Oh, danke, Herr. Und dann setzt man sich wieder hin und schmolzt sich wieder in seinem Bart. Schwestern, keine Verzweiflung, vielleicht kommt es noch mit dem Bart, meine ich. Also, er rettet weg. Und er kommt nicht nur, um zu vergeben. Er kommt nicht nur, um zu sagen, ich mache alles neu, sondern er sagt, von dem Platz, wo du bisher lebst, an dem du bisher dein Dasein hattest, ich hole dich da weg. Denn dieser Platz, dieser Lebensstil, der dich kaputt gemacht hat und in Bindung gebracht hat, dieser Lebensstil, wenn du an dem Platz bleibst, nachdem ich dir vergeben habe, dann wird dieser Platz wird genauso wieder dein Leben zerstören, nur mit dem Wissen jetzt, dass du einen Jesus hast. Und deshalb rettet er weg davon und sagt, das ist nicht mehr dein Platz. Wir sind mit ihm versetzt in die himmlischen Örter. Ja? Und so, deshalb sagt die Bibel, flieht die Lüste, flieht die Begierden, flieht, ergreift die Flucht. Das heißt, geh da nicht mehr zurück. Das Fleisch sagt, da kenne ich mich aber aus. Auf dem Platz habe ich immer gehockt. Das ist irgendwie mein Zuhause geworden. Richtig, aber dieses Zuhause hat dein Leben einsam gemacht, kaputt gemacht. Und Jesus sagt, komm, ich hole dich da weg. Und wir müssen es zulassen. Wenn wir es nicht zulassen, wird es uns weiter einfach zerstören, krank machen, in Bindungen bringen und so weiter. In Lukas 1, 31, da sind wir jetzt schon hier in dieser Richtung unseres Monatsverses. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Vers 35 sagt dann der Engel zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also wir sehen hier ganz klar, nicht nur Jesus der Prophet oder wie auch anders der Apostel mal genannt wird, er ist Sohn Gottes. Er ist Sohn Gottes. Im Alten Testament steht schon geschrieben, dass Gott einen Sohn hat. Er ist Sohn Gottes und er kam in diese Welt. Und dann, ja, lasst uns mal schauen. Nach acht Tagen, so war es üblich, dann wurde das Kind in den Tempel gebracht und der Erstgeborene wurde dem Herrn geweiht. Es wurde ein Opfer gebracht, er wurde beschnitten. Und dann heißt es, das lesen wir mal gerade. Also sie gehen ganz genau vor nach dem, wie es im Gesetz geschrieben steht. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen und nicht um es aufzuheben. Sondern er sagt, kein Jot vom Gesetz wird vergehen, alles wird erfüllt werden. Und in Christus kam die Erfüllung dieser Dinge. Zweite, Lukas 2, 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Also bevor der Engel den Jesus, diesen kleinen Jesus, sage ich jetzt mal, in die Gebärmutter von Maria brachte, bevor das geschah, heißt es hier, hat der Engel gesagt, Maria, also wenn... Das wird jetzt bei dir passieren. Du wirst schwanger werden mit diesem Jesus und dann wirst du seinen Namen Jesus nennen. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Daraus kann man eventuell schließen, dass Josef und Maria nicht besonders vermögend waren, weil die Schrift zeigt, dass wenn Leute nicht vermögend waren, dann konnten sie ganz einfach eine junge Taube oder Turteltaube für das Opfer verwenden. Also Jesus ganz normal und jetzt war er offiziell eingetragen an diesem 8. Tag. Jetzt wurde er Jesus genannt. Das, was der Engel angekündigt hatte, geschah jetzt offiziell. Er wurde in das Register eingetragen, der Mann, dieser Junge von Maria und Josef, er heißt Jesus. Offiziell eingetragen, wie der Engel es gesagt hat. Und siehe, Vers 25, es war in Jerusalem ein Mann mit Namen Simeon und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Also den Gesalbten des Herrn, den Gesalbten Gottes gesehen hatte. Und er kam durch den Geist in den Tempel und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Also hier der Simeon in seiner Lobpreisung, der Heilige Geist führt ihn rein. Wie gesagt, Gott hat gesagt, du wirst nicht sterben, bevor der Messias kommt. Dieser Erlöser kommt und dann kam dieser Messias und der Heilige Geist sagt, geh hin, da die Eltern, das ist der. Und dann preist er, danke Herr, ja, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden, entlässt du ihn in Frieden. Das heißt, jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich nach Hause gehen, jetzt kann ich zu meinen Vätern gehen. Jetzt, es hat sich erfüllt, es ist geschehen, das Warten ist vorbei. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich, also von Jesus, seine Vater und Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Also er sagt hier ganz klar, Maria, eines Tages, sicherlich auch die Hindeutung auf sein Sterben hin, da wird ein Schwert, also ein Schmerz, ein Stich durch deine Seele gehen, als wenn jemand dich mit dem Schwert durchbohrt, wenn du siehst, wie dein Sohn Jesus dort am Kreuz hängt. Das ist ja auch, ich meine, Jesus hat ja fürchterlich gelitten. Ich meine, wenn du anschaust in der Bibel, er wurde ja geschlagen und er wurde ja gefoltert. Aber schlussendlich, am Ende, starb er am gebrochenen Herzen. Die Bibel zeigt, dass er am gebrochenen Herzen starb. Ja. Also es ist schon sehr krass, was er erlitten ist. Es war auf seiner ganzen Seele, auf seinem ganzen Körper, auf seinem ganzen Sein lastete die Schuld und die Krankheit der gesamten Menschheit. Ja. Aber darüber werden wir ein andermal reden, vielleicht zu Ostern. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanuels, aus dem Stamm Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herzu, also wie der Simeon, zur selben Stunde herzu, lobte den Herrn und redete von ihm, von diesem Jesus, zu allen, die auf die Erlösung in Jerusalem warteten. Also es gab zu dieser Zeit in Jerusalem und Umgebung gab es viele Leute, die warteten, nicht passiv, aktiv, die hielten Ausschau, wo ist der Erlöser, wann kommt er? So, man kann nur, ja, der Herr kommt wieder. Aber da gibt es Leute, die gucken auf die Zeichen der Zeit. Die schauen an, was passiert um mich herum. Gibt es Signale seiner Wiederkunft? Und ich glaube, das wird auch, und die Bibel zeigt es auch, dass der Herr, wenn er wiederkommt, um die Seinen zu entrücken, er wird kommen, um die zu entrücken, die seine Erscheinung lieb haben. Das heißt, die sich darauf ausrichten, sagen, ja, ich will, dass er kommt. Sehe ich Signale deines Kommens, Herr. Also von daher lehrt die Schrift auch, um das wach zu halten, dass die Gläubigen beten sollen, der Geist und die Braut sollen immer wieder sagen, komm, Herr Jesus, ja, komme bald. Komme schnell, heißt das eigentlich. Komm schnell. Das ist eigentlich ein tägliches Gebet. Komm schnell, Herr. Ich sage es dann manches Mal, nicht komm schnell, Herr. Ich sage dann, wenn ich so am Tag bin, sage ich, ich freue mich so, Herr, wenn du kommst. Ich warte auf dich. Ich freue mich, wenn du endlich da bist. Ich freue mich, wenn du endlich da bist. Und wenn wir diese Hoffnung auch in uns wach halten, ich freue mich, dass, wenn du kommst, ich freue mich, dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Herr, ich erwarte dein Kommen. Das schützt uns auch und das bewahrt uns auch vor verkehrten Dingen. So, wir sehen also hier lange, über Jahrtausende die Prophezeiung von Mose an, der Same wird kommen. Ich werde euch wahrscheinlich am nächsten Wochenende auch zeigen, wie dieser Same auch in anderer Literatur, wie darüber geschrieben wurde, dass man also dort wartete, dass dieser Same kommt. Das werden wir uns ein andermal dann anschauen. Also ich denke mal, nächstes, am kommenden Wochenende in der Weihnachtszeit. Und um euch das nochmal näher darzulegen. Lukas 2 hatten wir gelesen. Und wir wissen, obwohl all diese Zeichen geschahen, obwohl vieles geschehen war, wir wissen, das Zeugnis der Engel, die zu den Hirten kommen. Und die Hirten, sie gehen zu diesem Jesus dort und zu Maria und Josef in den Stall und sie lobpreisen Gott. Wir sehen, wie diese Sterndeuter, diese Weisen aus dem persischen Bereich kommen und wissen, jetzt ist er gekommen, der Erlöser. Und interessanterweise, der ganze Klerus damals, die ganze Geistlichkeit, die haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Die waren so beschäftigt mit ihrer Religion, die haben nicht mitgekriegt, dass der Jesus kommt. Wir wissen sogar, der Herodes ging her, als die Weisen dann nicht zurückkamen, hat er gesagt, also damit hier bloß nicht ein Malheur passiert und nicht dieser König der Juden uns doch noch in die Quere kommt, da ließ er alle Kinder bis zu einem gewissen Alter umbringen, sie töten, einfach nur, um seine Macht aufrechtzuerhalten. Und vor allem natürlich, in seinen Plänen war natürlich, König in Israel, das werden meine Söhne, aber nicht irgendein anderer, der da jetzt geboren wird. Ja? Und so, weil sie ein ganz falsches Verständnis hatten. Auch Israel hat ja sicherlich, als sie nach dem Erlöser schauten, also ich denke mal, selbst wenn Leute von diesem Ausgehen des Wortes Jerusalem zu bauen, selbst wenn sie es errechnet hätten und beobachtet hätten, die hätten nur wissen müssen, Mensch, in dieser Zeit, irgendwo wird er jetzt erscheinen, bis zu diesem Jahrestag, Monat, muss er irgendwo erscheinen. Das hätte man nachgucken können. Wie man darin wartete, ist ja noch eine andere Sache, ob die einen ihn als Erlöser erwarteten oder wie Jesaja jetzt sagt, wir wissen, Israel erwartete ihn ganz stark als den, der endlich den Römern mal ordentlich was aufs Dach gibt und sie verjagt und Israel wieder eine freie Nation wird. Das war ja die, das war ja auch die, einer der Punkte des Judas sicherlich, der auch gehofft hat, Mensch, dieser Jesus, der wird kommen und dann kriegen die Römer links und rechts was um die Ohren und Israel ist frei. Aber dazu ist er nicht gekommen. Er kam nicht als Kriegsmann. Die Juden haben gedacht, er wird eine ganze Kohorte vielleicht anführen oder mehrere und dann wird er mal einfach Rambazamba das Schwert schwingen und dann wird das schon in Ordnung kommen. Nein, so war es nicht. Und sie hätten wissen müssen, das ist es. Sie hätten wissen können, das ist es. Wir können wissen, dass Jesus wiederkommt. Und wir können, wenn wir die Zeichen der Zeit beobachten, wissen, die Zeit ist nahe. Wir können das wissen. Also für mich ist das wichtig, dass wir sagen, ich muss jeden Tag und ich will jeden Tag bereit sein, Jesus zu begegnen. Und wenn du dieses betest, auch einfach, Herr, komme bald, ich warte auf dich, dann hält dich das frisch, dann schützt dich das und das hat auch eine gewisse Sicherheit für dich. Er hat den Juden versucht zu erklären, dass er derjenige ist. Immer wieder ein Vers noch und damit schließe ich in Johannes 5, 46, die Juden greifen ihn wieder an und Jesus sagt in Johannes 5, 46, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Jesus sagt, hört mal zu, ihr ganzen Religiösen, ihr ganzen Gläubigen, der Grund, warum ihr mir nicht glaubt, ist, weil ihr schon Mose nicht glaubt. Ihr glaubt nicht den Propheten, ihr glaubt nicht den Schriften. Das, was Gott geschrieben hat, ihr glaubt dem nicht. Und er sagt, deshalb glaubt ihr mir auch nicht. Und das ist eigentlich, was auch in den Schriften steht, was Jesaja schon gesagt hat. Ihr Herz ist hart geworden wie ein Stein. Ihre Ohren sind, sie hören mit den Ohren und hören es doch nicht. Man kriegt es nicht mit. Sie sehen es mit ihren Augen, aber sie sehen es eigentlich doch nicht. Sie sind wie Blinde. Oder wie Jesaja an anderer Stelle sagt, wie Blinde tappen sie an der Wand entlang und finden keinen Ausgang, keine Tür. Und die Schrift sagt eindeutig, wie wird Blindheit behoben? Durch Christus. Wenn wir schauen, die Bibel sagt, Israel ist bis heute unter der Decke, bis heute unter dieser Decke. Und deshalb können sie nicht sehen. Und Paulus sagt, diese Decke wird nur beseitigt durch Christus. Das heißt, wenn ein Mensch Jesus annimmt, dann wird er von neuem geboren, dann verschwindet die Decke und dann kann man klar sehen. Aber wenn Jesus kommt, verschwindet Decke, verschwindet die Finsternis, dann verschwindet das Dunkel. Und deshalb, die Bibel sagt auch, der natürliche Mensch, er kann nicht die Dinge des Geistes verstehen. Du kannst einem Ungläubigen nicht sagen, das musst du jetzt so glauben, das ist jetzt so. Und dann kannst du ihm erklären wollen, du, das ist so und das musst du jetzt ganz einfach annehmen. Blind im Glauben, nimm es blind im Glauben an. Also so einen Unsinn sollten wir wirklich nicht verkündigen. Sondern egal, ob er blind im Glauben annimmt, er bleibt blind. Was die Bibel sagt, seine Augen müssen geöffnet werden. Und die Bibel sagt, wenn er Christus hat, dann wird die Blindheit beiseite geschoben. Und das ist wichtig, dass wir hergehen und sagen, ja, hier, du kannst sehen und du wirst die Dinge Gottes erkennen und verstehen, wenn du Christus annimmst. Was sagt Jesus dem Nikodemus in Johannes 3? Wer nicht aus Neuem geboren ist, kann die Dinge des Reiches Gottes nicht sehen. Und wer nicht aus dem Geist, wer nicht aus Gott geboren ist, von Neuem geboren ist, sagt Jesus dem Nikodemus dann ein paar Verse Unterschied, sagt er, der kann das Reich Gottes nicht ererben. Warum kann er es nicht ererben? Er hat gar keinen Blick dafür. Er sagt, was soll ich denn da geistlich erben? Ein geistliches Erbe, von Gott erben, miterben Christi, was soll ich damit? Wie viel springt dabei raus? Ja, das kann er nicht sehen, weil er auch, sie sind unter Decke, sie sind unter im Finsternis. Paulus sagt es sogar so, der Gott dieser Welt hat der ungläubigen Sinn verblendet, sodass sie nicht sehen können das helle Licht des Evangeliums. Wenn ich hergehe, und ich will dir zeigen, das helle Licht des Evangeliums, ich mache es jetzt mal so bildlich. Und dann sagt die Bibel, du kannst es nicht sehen, weil da steht der Teufel und hält dir eine Taschenlampe vor die Augen. Und er blendet dich und ich sage, guck mal, lies mal. Und du sagst, ich kann nichts sehen, ich kann nichts sehen. Ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht lesen. Richtig, Paulus sagt, du bist voll geblendet. Also deshalb musst du sagen, Jesus, ich nehme dich als Herrn und Retter an. Du sollst jetzt der Herr meines Lebens sein. Ich will von Neuem geboren werden. Gib mir deinen Geist, dann werden wir von Neuem geboren und die Verblendung verschwindet und man kann es klar sehen. So, also jemand zu sagen, akzeptiere es, leb fromm, leb anständig, reiß dich zusammen, lass dich nicht so gehen. Das sind alles Dinge, die kann man ohne Gott machen. Die kannst du in jedem Verein machen. Ja, jeder, der Kaninchen schlachtet und einem beibringen will, hey, schlachte doch ein Kaninchen, ich habe es noch nie gemacht, stell dich nicht so an, du musst einfach zack, die Bumme, dann geht das schon. Nein, das ist alles nicht schön. Das ist, Menschenwerk, Machwerk. Aber hier geht es um geistliche Dinge. Und vielleicht auch noch dieses. Daniel Kolender hatte ja eine sehr gute Predigt mal auch diesbezüglich gehalten. Ich denke, Weihnachten ist auch eine Zeit, wo wir mal einfach sagen, ich will mal dauerhaft aus allem Versteckspiel raus, ich will raus aus Religiosität, ich will die Dinge Gottes tun. Ihr wisst, als Mose mit dem Herrn sprach, dann leuchtete sein Angesicht so stark, dass er eine Decke über den Kopf tun musste. Weil sie konnten es nicht ertragen, ihn anzugucken. So leuchtete sein Angesicht. Und dann, Mose, die Zeit verging. Aber von jetzt an kam Mose immer, wenn er aus dem Zelt der Begegnung kam, kam er immer mit der Decke über den Kopf. Immer mit der Decke über den Kopf. Ja? Und die Leute sagen, ja, Gott sei Dank hat er die Decke. Aber was die Bibel sagt, was in Wirklichkeit war, darunter war keine Herrlichkeit mehr. Das heißt, unter dieser Decke war die Herrlichkeit schon lange weg. Und es steht geschrieben, Mose trug diese Decke, damit man nicht sah, dass die Herrlichkeit weg war. Er wollte den religiösen Schein aufrechterhalten. Er kam mit der Decke raus, alle dachten, boah, der strahlt bestimmt darunter, Gott sei Dank hat er die Decke. Aber Mose und Gott wussten, unter dieser Decke strahlt nichts mehr. Die Herrlichkeit ist schon lange weg, so steht es geschrieben. Ja, und diese Decke hat Israel über seinen Kopf. Sie verstehen sich, sie lesen die Schriften, aber sie verstehen es nicht. Sie können es nicht verstehen. So, also die Decke und alle Blindheit und alle Fassaden und alles sich zudecken wollen, das wird beseitigt, wenn wir das glauben, was er sagte. Dieser wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dieser wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Er wird sagen, komm. Du hast mich angenommen, aber jetzt geht es auch in ein neues Land. Jetzt geht es in ein neues Bereich. Bisher warst du ohne Gemeinde, fremd von Gott. Jetzt setze ich dich als lebendiger Baustein in meine Gemeinde. Du wirst mit einverleibt, du wirst mittrainiert und du wirst mit den Geschwistern das Reich Gottes bauen. Und du wirst den Segen der Gemeinde, aber auch die Arbeit natürlich haben, ist klar. Ne? Sage ich dir jetzt mal so. Ne? Das müssen die anderen jetzt nicht mithören. Okay, also auf jeden Fall. Er hat uns weg. Kannst wieder an deinen alten Platz zurück. Geh ruhig in dein altes Leben zurück. Ja, ja, geh da ruhig wieder hin. Setz dich da wieder hin. Ist klar, die Bindungen, nicht wahr? Die Bindungen da neben dir, die Person, ist klar. Ne? Ja, sie geht in ihre alten Bindungen zurück. Gerade eben wieder. Nein, nein. Also fürs im Internet, das ist eine ganz tolle Schwester, die den Herrn Jesus Christus ganz treu nachfolgt. Ihr wollt wissen, wie sie aussieht, müsst ihr herkommen im Gottesdienst, dann könnt ihr gucken. Okay, Halleluja, preis dem Herrn, der Messias ist gekommen, er kommt nicht. Und auch Klingglöckchen klingen und was weiß ich, und da tut sich auch kein Christkind vom Himmel schwingen. Das ist alles schon passiert, ist alles schon geschehen. Diesen Unsinn müssen wir nicht singen, den müssen wir nicht mittrillern. Aber es gibt auch andere gute christliche Lieder, auch in diesem Bereich, die von der wunderbaren Ankunft Jesu und seinem Werk erzählen und berichten. Der Erlöser ist da, der Messias ist da, der Messias ist gekommen und er lebt unter uns. Ich werde dich nie verlassen, ich werde nie von dir gehen, sagt er. Der Herr lebt in uns durch seinen Geist, er ist gegenwärtig, alle Zeit gegenwärtig. Ist doch toll, oder? So, da schwingt sich nichts mehr einmal im Jahr vom Himmel. Nein, wir haben dauernd volle Kanne, jede Sekunde unseres Lebens, schriftlich von ihm. Ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich niemals aufgeben, ich werde immer bei dir sein. Oder wie Paulus schon sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Nee, der Psalmist. Aber Paulus sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Das sagt Paulus. So ähnlich, so in der Apostelgeschichte. So, und da schwingt sich nichts und da kommt nicht einmal im Jahr was mit Lametta und so weiter. Damit habe ich auch nichts gegen der Lametta. Wenn du das brauchst, häng es dir an die Ohrglöckchen und so weiter. Das ist ja alles schon in Ordnung. Aber wir haben einen Erlöser, der gekommen ist. Einen Erlöser, der gekommen ist, der uns erlöst hat. Und ich wünsche dir, dass du auch dieses für dich mitnimmst. Wenn du sagst, Mensch, ich habe Jesus als Erlöser angenommen, aber ich bin an meinem alten Sumpfgebiet weiter wohnhaft geblieben, dann wirst du ständig auch diese Sumpfprobleme haben. Verlasse diesen Bereich. Jesus kam, um dich da rauszuholen, wegzuholen, damit du nicht mehr an diesem Platz lebst. Und wenn du vielleicht bisher religiösen Schein warst oder machst und eine Decke hast und jeder denkt darunter, ist noch alles schön, am besten schön, Halleluja, Halleluja, wir preisen Gott. Also so wie der oder die Gott preisen, das kann ja nur der Himmel sein, es kann natürlich auch eine Decke sein. Das müssen wir in unserem Herzen entscheiden. Und jetzt muss man sich auch nicht umgucken, auch du im Internet, in deiner Gemeinde. Ich hoffe, du gehst in eine Gemeinde, sonst muss ich nochmal eine Extra-Predigt dafür halten. Wir müssen uns nicht umgucken und sagen, wer ist denn jetzt besonders stark im Lobpreis? Wahrscheinlich eine besonders große Decke. Nein, 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 nein. Danach, das sieht Gott. Gott sieht in das Herz. Hallo? Und er hat auch nicht gesagt, guck mal, ob es bei jemand drunter noch leuchtet. Ist auch nicht unser Job. Sache von Gott. Hallo? Seine Sache. Amen? Weg von der Sünde. Weg von dem, was uns bindet. Weg von dem, was uns Angst macht. Weg von der Minderwertigkeit. Weg von, ich bin nicht kostbar und ja, ich bin nicht wert, minderwertig. Weg davon. Er kam, uns aus diesem wegzuholen. Weg von diesem Unsinn. Ich bin immer noch an Satan gebunden. Ich weiß nicht warum. Weißt du warum? Weil du mit deinem Glauben und deinem Denken immer noch denkst, der Satan hat Macht über dir. Du sitzt auf deinem alten Hocker. Und weil du da auf dem Schoß bei ihm sitzt, streichelt er dich und sagt, du arme kleine Nudel. Ja, du bist immer noch gebunden. Ah, ja. Und dann steigst du und sagst, ja, wenigstens einer versteht mich. Also von dem will ich überhaupt nicht verstanden werden. Du musst rausgehen, musst sagen, ich bin erlöst, ich bin frei durch Jesus. Der Teufel hat keine Macht über mir, sondern was steht geschrieben? Wir haben Macht über ihn. Und ich verlasse diesen Lügentrichter. Ich verlasse diesen Lügenstuhl. Und ich weiß, ich bin frei. Und ich bleibe frei in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Okay.